Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Susanne Kuhlmann. Ich begrüße Sie. Unsere Themen heute. Ein Preis für CO2 kann Grundstein für das Erreichen unserer Klimaschutzziele sein, steht in einer Studie des Vereins CO2-Abgabe. Dazu gleich ein Gespräch mit Ulf Sieberg, dem Leiter des Berliner Büros. Außerdem im Programm: fehlende Umweltprüfung. Muss der Kohleabbau im Tagebau Jenschwalde gestoppt werden? Mosambik, nachhaltige Forstwirtschaft statt brennender Wälder. Kenias Giftfluss, der zweitgrößte Fluss des Landes, wird für steigende Krebsraten unter den Anrainern verantwortlich gemacht. Und im Verbrauchertipp geht es um teure und oft überflüssige Zusatzuntersuchungen in der Schwangerschaft. Der Verein CO2-Abgabe e.V. spricht angesichts der nationalen, europäischen und internationalen Schutzziele von einer Klimaschutzlücke, die Deutschland drohe. Bevor die Bundesregierung voraussichtlich am 20. September ein Maßnahmenpaket zum Klimaschutz verabschiedet, hat er eine Studie vorgelegt. Sie stammt von Dr. Joachim Nitsch, einem Ingenieurwissenschaftler, Energieexperten und Beiratsmitglied des Vereins. Es geht um die Frage, welchen Beitrag ein CO2-Preis zum Erreichen der Klimaschutzziele leisten kann. Am Telefon in Berlin ist Ulf Sieberg von CO2-Abgabe e.V. Guten Tag.
Schönen guten Tag, Frau Kuhlmann.
Herr Sieberg, in welchen Sektoren ist die Klimaschutzlücke besonders groß?
Das ist sie eigentlich in allen Sektoren, denn die Bundesregierung will ja bis 2030 55% weniger Treibhausgase gegenüber 1990 einsparen. Das heißt, wir müssen bis 2030 302 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente insgesamt einsparen. Und wenn Sie das jetzt vergleichen mit den Werten, die wir seit 1990 geschafft haben, dann müssen wir unsere Anstrengungen verdreifachen.
Auf welche Art und Weise sind Sie auf diese Klimaschutzlücke gestoßen? Wie war die Methodik?
Wir haben ein Energieszenario hinter der Studie liegen, die Herr Dr. Nitsch schon seit vielen Jahren macht. Er hat Energieszenarien früher für das Bundesumweltministerium gerechnet, die erneuerbaren Szenarien. Und diese Szenarien hat er jetzt in seiner Rentenzeit weiter fortgesetzt. Und wir haben natürlich die verfügbaren Daten, die wir vom Umweltbundesamt in erster Linie haben, entsprechend ausgewertet und die Jahre sozusagen gegeneinander gestellt. Und dann hat der Verein ein eigenes Konzept zur CO2-Bepreisung mit einem einheitlichen sektorübergreifenden CO2-Preis, der dahinter liegt. Und so sind wir dann auf die Werte für den Strom, für den Wärme- und den Verkehrssektor gekommen.
Wie genau kann ein Preis für CO2 lenkend einwirken?
Ja, das habe ich jetzt in Teilen schon gesagt. Also wichtig ist vor allen Dingen ein einheitlicher und sektorübergreifender Preis, so wie ihn auch die Wirtschaftsweisen in ihrem Gutachten für die Bundesregierung empfohlen haben. Einheitlich und sektorübergreifend ist deshalb so wichtig, weil natürlich die größten Treibhausgasemittenten vor allen Dingen in der Stromerzeugung, also beispielsweise bei der Braun- und Steinkohle und in der Industrie zu finden sind. Und dort sind auch die Emissionsreduktionen am einfachsten zu heben. Und deshalb ist ein Preis, der nur den Non-ETS betrifft, also die Emissionshandelssektoren, die nicht dort involviert sind, wie Wärme und Verkehr, nicht ausreichend und nicht zielführend, sondern den größten Beitrag können wir mit einem CO2-Mindestpreis im europäischen Emissionshandel erschließen. Das hat auch das Gutachten des MCC von Professor Edenhofer für die Wirtschaftsweisen bzw. die Bundesregierung herausgearbeitet. Und deshalb ist dieser einheitliche sektorübergreifende Preis für Strom, Wärme und Verkehr so bedeutend.
An welche Dimension denken Sie?
Wir wollen mit 40 Euro die Tonne im Jahr 2020 starten. Der Preis soll dann um 5 Euro pro Jahr ansteigen, bis er bei 2030 bei 90 Euro liegt. Und er würde dann weiter steigen pro Jahr um 5 Euro die Tonne, sodass er im Jahr 2048 bei 180 Euro bzw. 190 Euro dann im Jahr 2050 läge. Das wären dann die Umweltschadenskosten, die das Umweltbundesamt schon heute beziffert.
Wäre der CO2-Preis die einzige Maßnahme, die sinnvoll ist, oder könnten Sie sich noch andere Dinge vorstellen, die notwendig sind, um zum Beispiel im Gebäude- oder auch Verkehrssektor voranzukommen?
Also wir brauchen zwangsläufig weitere Maßnahmen im Wärme- und Verkehrssektor. Wir können mit einem solchen CO2-Preisansatz, wie wir ihn vorschlagen, 200 Millionen Tonnen bis 2030 in der Stromerzeugung einsparen, aber nur 35 Millionen Tonnen bei Wärme und Verkehr. Wenn wir höhere Preise allein im Wärme- und Verkehrsbereich annehmen, kommen wir nicht zwangsläufig tatsächlich auch zu höheren Einsparungen. Die Studie des Bundesumweltministeriums sagt da zwischen 19 und 72 Millionen Tonnen Einsparung für Wärme und Verkehr voraus. Aber wir wissen halt eben nicht, ob es dann 19 oder 72 Millionen Tonnen sind. Und bei uns ist es so, wir sparen 200 Millionen über den CO2-Mindestpreis in der Stromerzeugung alleine ein, also ein signifikanter Beitrag, und nur 35 Millionen bei Wärme und Verkehr. Deshalb brauchen wir zwangsläufig auch, um die europäischen Ziele, vor allen Dingen für den Non-ETS-Bereich, also den Wärme- und Verkehrsbereich, zu erreichen, weitere Maßnahmen ordnungspolitischer und förderrechtlicher Natur. Allerdings müssen wir gerade in der Förderung viel zielgruppenspezifischer fördern, also insbesondere einkommensschwache Haushalte bei Investitionen in Klimaschutz unterstützen, sowie Gebäudeeigentümer.
Ein Preis für CO2 kann den Grundstein für das Erreichen der deutschen Klimaschutzziele legen, heißt es in einer Studie des Vereins CO2-Abgabe. Danke an Sie, Herr Sieberg, nach Berlin. Muss das Lausitzer Bergbauunternehmen LEAG am Sonntag seine Bagger im Tagebau Jentschwalde anhalten oder nicht? Das Verwaltungsgericht in Cottbus hat diese Frage zu entscheiden. Es geht um eine Umweltverträglichkeitsprüfung für den Tagebau. Der Beschluss wird in der Region mit Spannung erwartet. Aus Cottbus berichtet Dirk Schneider.
2 Monate Aufschub haben dem Bergbaukonzern LEAG und der zuständigen Aufsichtsbehörde nicht gereicht, um die fehlenden Prüfungen der Auswirkungen des Tagebaubetriebs auf geschützte FFH-Gebiete nachzuholen. Auch wenn die Frist erst am Wochenende abläuft, steht fest, es wird nicht zu schaffen sein. Es konnte nicht, sagt Uwe Sell, Abteilungsleiter Braunkohlenabbau im Landesbergamt.
Es ergibt sich einfach daraus, dass die Sachlage so kompliziert ist. Wir haben immerhin 14 FFH-Gebiete, ein Vogelschutzgebiet, was intensiv geprüft werden müssen. Und wir sind einfach noch nicht so weit. Und es müssen auch noch Unterlagen überarbeitet werden, sodass es natürlich auch aus unserer Sicht dieser Termin nicht zu schaffen war.
Vorgestern hat deshalb die LEAG eine Verlängerung der Frist beim Verwaltungsgericht Cottbus bis Mitte, Ende November beantragt. Wird dieser Antrag abgelehnt oder auch nur nicht entschieden, ist klar. Die Kohleförderung in Jentschwalde muss stoppen.
Wenn eine Entscheidung bis zum 1.9. nicht vorliegt, dann würde dann auch die Zulassung des Hauptbetriebsplans die Vollziehung ausgesetzt sein. Es müsste dann die Vorkehrung getroffen werden, dass also die geotechnische Sicherheit des Tagebaus auch gewährleistet ist, also der Sicherungsbetrieb.
Das Landesbergamt hat den Tagebaubetreiber LEAG bereits aufgefordert, sich auf dieses Szenario vorzubereiten. Es fehlten aber noch Anordnungen, sagt deren Unternehmenssprecherin Kati Gerstner.
In der ersten Anordnung ging es ja darum, dass wir zusätzliche Grundwassermessstellen etc. errichten. Aber ob wir einen Vorschnitt betreiben dürfen, ob wir rekultivieren dürfen weiterhin, ja, man braucht ja die Erde aus dem Vorschnitt für die Rekultivierung, ob das noch weiterhin möglich ist, das ist alles in der zweiten Anordnung erst geregelt und die liegt uns noch gar nicht vor.
Wenig Verständnis für das Vorgehen von Gericht, Unternehmen und Behörde haben die Deutsche Umwelthilfe und die Grüne Liga. Das Argument, es habe für die fehlenden FFH-Verträglichkeitsprüfungen nicht ausreichend Zeit gegeben, lässt Sascha Müller-Krenner, der Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, nicht gelten.
Die Umweltverträglichkeitsprüfung für europäisch ausgewiesene Naturschutzgebiete ist gesetzlich vorgeschrieben. Das hat die LEAG nicht gemacht. Sie hat auch die Maßnahmen, die wir seit Jahren vorschlagen, um eben das Absinken des Wasserspiegels zu verhindern, die halt ein bisschen was gekostet hätten, unterlassen. Sie ist der offenen Augen ins Verderben gerannt. Die haben jetzt Angst, den Prozess zu verlieren.
Schon gegen die erste 2-Monats-Fristverlängerung hatte die Umwelthilfe geklagt. Auch den am Mittwoch beantragten Zuschlag bis Ende November lehnt sie ab.
Jetzt eine nochmalige Fristverlängerung, im Grunde bis zum Ende der Genehmigung, fast bis zum November, weil die Genehmigung läuft ja nur bis Ende des Jahres, würde ja das ganze Verfahren ad absurdum führen. Also dann braucht man gar keine Umweltverträglichkeitsprüfung mehr, dann braucht man gar keinen Naturschutz mehr.
Ganz ähnlich klingt es bei René Schuster, dem Bundesvorsitzenden der Grünen Liga, die gemeinsam mit der Umwelthilfe gegen den Hauptbetriebsplan für den Tagebau Jentschwalde vor Gericht gezogen ist.
Da sind 11 Monate des Jahres vorbei, wenn diesem LEAG-Antrag stattgegeben würde. Und wir haben am 1. Februar einen Eilantrag gestellt. Also das würde die gerichtliche Überprüfung von Entscheidungen doch grundsätzlich ad absurdum führen.
Was ein Stopp der Kohleförderung für die rund 500 Mitarbeiter des Tagebaus genau bedeutet, ist noch offen. Das Kraftwerk in Schwalde soll in jedem Fall weiterarbeiten, dann mit Kohle aus dem Nachbartagebau Welzow Süd.
Wann das Verwaltungsgericht Cottbus seine Entscheidung fällt, konnte der Sprecher heute Morgen noch nicht sagen. Am Amazonas brennt der Regenwald, aber Satellitenbilder zeigen auch massive Brände im südlichen Afrika, unter anderem in Mosambik. Jetzt, zum Ende der Trockenzeit, gehen dort Savannen und Teile des Farmlandes in Flammen auf, so wie jedes Jahr. Feuer beseitigt unerwünschte Vegetation schnell und ist weniger mühsam als die Handarbeit mit der Hacke. Und die Asche verbessere zudem den Boden, so die Verfechter dieser Praxis. Kritiker sehen das anders. Sie machen die Tradition der Brandrodung dafür verantwortlich, dass weite Teile der ursprünglichen Wälder Mosambiks nicht mehr existieren. Leonie March hat jemanden besucht, der es anders macht und sein Wissen über nachhaltige Forstwirtschaft weitergibt.
Alan Schwarz folgt einem schmalen Pfad durch den Wald. Er kennt jeden Baum hier. Die meisten hat er selbst gepflanzt, seit er vor 25 Jahren das Mozambique Forest Center gegründet hat. Eine der größten Baumschulen Mosambiks, ein Ausbildungszentrum für nachhaltige Forstwirtschaft. Plötzlich hält er inne. Es riecht verbrannt. Das sei sein Nachbar, meint Schwarz stirnrunzelnd. Der brenne, wie immer gegen Ende der Trockenzeit, seine Felder ab. Diese als Slash and Burn bekannte Methode ist sehr destruktiv. Das hat vielleicht vor 10.000 Jahren funktioniert, als die Bevölkerung noch kleiner war und sich die Natur schnell wieder erholen konnte. Aber heutzutage ist das eine Katastrophe. 60% der gesamten Region Subsahara-Afrika werden in jeder Trockensaison auf diese Weise abgebrannt. Das ist ein enormer Beitrag zu Erderwärmung und Klimawandel. Die Emissionen sind nicht das einzige Problem. Auch die Humusschicht und die Bodenorganismen leiden unter den immer wiederkehrenden Feuern. Die Böden werden langfristig ausgelaugt. Dann ziehen die Bauern weiter, erschließen neue, fruchtbare Flächen und holzen dafür im Zweifelsfall auch Wälder ab. Alan Schwarz kommt an der Einfahrt zu seinem Grundstück vorbei. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite bieten Händler in großen Säcken Holzkohle an. Etwa 90% der Mosambikaner haben keine andere Energiequelle zum Kochen. Bei 30 Millionen Einwohnern sind das also enorm viele Bäume, die sich in Rauch auflösen und nicht ersetzt werden. Ein LKW fährt vorbei, auf der Ladefläche dicke Holzstämme. Schwarzgrundstück liegt direkt an einer Hauptverkehrsader, die die Hafenstadt Beira mit dem Inland verbindet. Die Straße ist gesäumt von Sägewerken und Lagern meist chinesischer Holzhändler. Viele von ihnen wirken jedoch verwaist. Der Grund ist einfach, die Ressource ist fast ausgeschöpft. Es ist kaum mehr möglich, einen Profit zu machen. Jahrzehntelang ging der illegale Export von Edelhölzern ungehindert voran. Es gibt zwar Gesetze dagegen, aber sie werden nicht umgesetzt. Auch weil jeder chinesische Holzhändler hier von einem hochrangigen politischen Partner protegiert wird. Mosambik trage also Mitverantwortung für diesen Raubbau und den entsprechenden Anteil am Klimawandel, betont Schwarz. Anfang der 60er Jahre seien noch etwa 3/4 des Landes mit Wald bedeckt gewesen. Heutzutage seien es mit etwas Glück gerade mal über 10%. Doch Schwarz ist keiner, der nur klagt. Er ist ein Macher. Er bildet Einheimische unter anderem in nachhaltiger Forstwirtschaft und ökologischer Landwirtschaft aus, die ohne Feuer auskommt. Die Menschen brauchen einen echten Anreiz, damit sich der Erhalt der Natur für sie lohnt. Sie können beispielsweise Bienen halten und Honig verkaufen. Bienen hassen Feuer. Wir haben auch Märkte für natürliche Produkte wie Baumöle erschlossen. Wir bilden Schreiner aus, die nicht nur Bäume ersetzen, die sie nutzen, sondern noch mehr pflanzen, um den historischen Schaden zu beheben. Das sind nur ein paar Beispiele, die dazu beitragen, dass die Menschen ihren Wald erhalten und nicht abfackeln wollen. Es ist ein Modell, das Schule machen könnte, wenn der politische Wille vorhanden wäre. Seine Hoffnung, sagt Schwarz zum Abschied, liege aber nicht in der Politik, sondern in einfachen Menschen. Einige haben sich nach den verheerenden Zyklonen vom Frühjahr Hilfe und Rat suchend an ihn gewandt. Denn während ihre Felder noch brach liegen, wächst in Mesembit schon die nächste Ernte heran. Den fruchtbaren Böden sei Dank.
Alternativen zur Brandrodung, aus Mosambik berichtete Leonie March. Wasser ist Leben, aber mehr als 2 Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Wasser. Morgen geht die Weltwasserwoche in Stockholm zu Ende, wo Experten aus aller Welt beraten, wie die Wasserversorgung angesichts des Klimawandels und der Zerstörung von Ökosystemen gesichert werden kann. Bei uns in Mitteleuropa gibt es kein Wasserproblem, aber zum Beispiel in Kenia, wo die 14 Wasserfälle einst ein beliebtes Ausflugsziel nahe der Hauptstadt Nairobi waren, mit kristallklarem Wasser und idyllischer Natur. Jetzt türmt sich ein beklagenswerter Schaumberg dort, wo der zweitlängste Fluss des Landes in die Tiefe stürzt. Toxikologen der Universität Nairobi warnen vor einer steigenden Zahl von Krebserkrankungen bei Flussanrainern. Die Reportage von Antje Diekanz.
14 Wasserfälle stürzen sich eine breite Schlucht hinab. Der River Athi, der zweitlängste Fluss Kenias, schlängelt sich hier auf seinem Weg Richtung Küste durch eine zerklüftete Landschaft. Die Wasserfälle, etwa 1,5 Fahrstunden von der Hauptstadt Nairobi entfernt, waren mal ein beliebtes Ausflugsziel. Früher war das Wasser sauber, sagt Wanderführer Nicolas Bahati. Es gab viele Fische und es kamen ständig Besucher. Wir konnten das Wasser trinken, darin baden und unsere Kleidung waschen. Unsere Haut war gesund. Jetzt türmen sich Schaumberge am Fuß der Wasserfälle, wie eine riesige, stinkende Badewanne. Der Geruch ist eine Mischung aus Chemikalien und Abwasser. Ungefähr seit dem Jahr 2000 ist das Wasser so verseucht. Die Fische sind gestorben und trieben oben auf dem Wasser. Der Fluss begann zu stinken. Sogar Tiere wie Nilpferde und Krokodile sind geflüchtet. Und wir bekamen Ausschlag. Nilpferde sind jetzt nur noch weiter oben am Fluss zu finden, bevor Industrieanlagen und Hotels ihre Abwässer hineinleiten. Professor James Mbaria von der Universität Nairobi hat Proben von der schäumenden Brühe analysiert. Wir haben eine große Verunreinigung mit Bakterien festgestellt, Bakterien, die aus menschlichen Fäkalien stammen. Dann haben wir Chemikalien gefunden, Metalle wie Quecksilber, Blei, Arsen und andere. Der Toxikologe hat zusammen mit Kollegen das Flusswasser auf der ganzen Strecke Richtung Küste untersucht. Sie glauben, dass die Verunreinigung ein Grund für die steigende Zahl von Krebserkrankungen bei Anrainern ist. Um das zu beweisen, sind zwar noch weitere Studien nötig, aber der Professor fordert die Regierung auf, jetzt schon zu handeln. Ich hoffe, dass diesmal etwas unternommen wird, denn das hier ist eine nationale Katastrophe. An einem Nebenarm waschen junge Frauen im Fluss ihre Kleidung. Sie haben Kinder mitgebracht, die im Wasser spielen. Trinken dürfen sie das Wasser an dieser Stelle aber nicht. Weiter oben am Fluss, wo die Ananas besprüht werden, gelangen Chemikalien ins Wasser, sagt eine der Frauen. Die fließen dann bis hierher. In der Region sind viele große Plantagen, zum Beispiel von Del Monte. Die Ananas werden mit Insektiziden und Herbiziden behandelt. Die Gifte verseuchen den Fluss. Diese Gefahren sind aber längst nicht allen bewusst. Nahe der Wasserfälle springen Jungen ins Wasser. Sie tauchen und suchen nach Fischen, erklärt Wanderführer Nicolas Bahati. Er ist in der Region aufgewachsen und weiß, wie verseucht das Wasser ist. Aber der Fisch steht trotzdem noch auf seinem Speisezettel.
Ja, es ist versucht.
Er schmeckt sehr gut, darum essen wir ihn. Wir kochen das Wasser und wir braten den Fisch. Der Wanderführer glaubt nicht wirklich, dass Gifte und Bakterien dadurch unschädlich werden. Doch was soll er sonst essen? Der Fisch ist billig und jetzt, wo keine Ausflügler mehr kommen, verdient er kaum Geld. Gott werde seiner Familie schon helfen, meint er.
Aus Nairobi, Antje Diekanz.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Für werdende Eltern ändert sich alles und das beginnt schon während der Schwangerschaft. Die meisten nehmen die Verantwortung für ihr ungeborenes Kind sehr ernst, so auch die Vorsorgeuntersuchungen beim Frauenarzt. Doch welche Tests und Anwendungen sind wirklich sinnvoll und was ist eher überflüssig und zudem teuer? Julia Weigel berichtet.
Ob Streptokokkentests, Schwangerschaftsakupunktur oder das sogenannte Babyfernsehen. Der Markt mit Vorsorgeuntersuchungen und Spezialbehandlungen boomt. Rund 1 Milliarde Euro geben werdende Eltern jedes Jahr für solche individuellen Gesundheitsleistungen, kurz IGL, aus, schätzt der Medizinische Dienst des Spitzenverbandes der gesetzlichen Krankenversicherung. Manche IGL-Käufer werden allerdings von ihren behandelnden Ärzten auch zu den kostenpflichtigen Zusatzuntersuchungen gedrängt, berichtet Christian Weihmeier vom IGL-Monitor, den die gesetzlichen Krankenversicherungen finanzieren.
Ja, das heißt, also kriegen keinen Termin, wenn sie keine IGL kaufen. Die IGL ist notwendig. Ich mache gar nicht weiter, wenn sie die IGL nicht kaufen. Also es wird durchaus Druck aufgebaut. Ich denke, dass hier teilweise schon auch mit den Ängsten der Schwangeren Geld gemacht wird.
Der IGL-Monitor untersucht im Auftrag der gesetzlichen Kassen die Wirksamkeit der Zusatzleistungen, die teils mehrere hundert Euro kosten. Bei den überprüften schwangeren Angeboten lohnt diese Ausgabe laut IGL-Monitor allerdings nicht. Sowohl Streptokokkentests als auch Schwangerschaftsakupunktur oder zusätzliche Ultraschalluntersuchungen wie das sogenannte Babyfernsehen erhalten die Bewertung neutral. Das heißt, sie haben entweder keinen Nutzen oder Nutzen und mögliche Schäden halten sich die Waage. Es spreche also auch nichts gegen diese Angebote, sagt Weihmeier.
Wichtig ist natürlich, dass Ärztinnen und Ärzte den Nutzen dieser Leistungen nicht übertreiben. Also wenn dann argumentiert wird, das ist ganz wichtig, das ist notwendig, die Kassen zahlen das aber nicht, weil sie geizig sind, dann ist das keine gute Aufklärung und dann läuft da was schief.
Die Vorsorgeuntersuchungen aus dem Mutterpass sollten hingegen schon ernst genommen werden, sagt Elke Matern. Sie ist Hebamme und forscht an der Hochschule für Gesundheit in Bochum. Von kostenpflichtigen Zusatzleistungen rät sie allerdings grundsätzlich ab, denn die Tests verunsicherten viele Schwangere, deren Kinder gar kein Problem haben. Denn diverse Untersuchungen könnten gar keine eindeutigen Diagnosen liefern.
Es kann sowohl vorkommen, dass Tests sagen, das Kind ist gesund und es ist trotzdem ein krankes Kind. Sie können aber auch sagen, das Kind ist nicht gesund und in ganz vielen Fällen ist es dann trotzdem gesund.
Im Laufe der Schwangerschaft könne sich zudem viel verändern.
Also es kann immer mal vorkommen, dass irgendwo eine Zyste entdeckt wird, die dann nach 4 Wochen wieder weg ist.
Werdende Eltern bezahlen jedoch trotzdem immer häufiger für zusätzliche Vorsorgeuntersuchungen, sagt die Hebamme. Je mehr Tests auf dem Markt seien, desto mehr würden auch gebucht. Deswegen sollten sich werdende Eltern nicht verrückt machen lassen, sagt Elke Matern.
Man muss immer kritisch sein, wenn man überredet werden soll, etwas zu machen. Dann würde ich, glaube ich, einfach mal den Arzt wechseln wollen.
Weil IGL-Leistungen nie eilig seien, könne man außerdem immer um Bedenkzeit bitten, ergänzt Christian Weihmeier vom IGL-Monitor. Und sich weitere Informationen einholen, etwa beim Ärztlichen Zentrum für Qualität in der Medizin, der Bundesärztekammer oder der Kassenärztlichen Vereinigung.
Der Verbrauchertipp von Julia Weigelt. Ein Gutachter stellt die Teilabschaffung des Solidaritätszuschlags in Frage. Dazu mehr bei Dirk Müller in den Informationen am Mittag. Und das war Umwelt und Verbraucher mit Susanne Kuhlmann. Ihnen noch einen angenehmen Tag.